Europa. Der Themenschwerpunkt zur Europawahl. Im April und Mai auf Detektor FM. Unterstützt von der Europäischen Kommission.
Wir wenden unseren Blick wieder nach Europa. Und zwar schrieb uns ein Hörer auf Facebook, ob es neben der Wahlkampfrhetorik ernsthafte Bemühungen gibt, das europäische Projekt in der politischen Kultur der Bürger zu verankern. Die größten Stimmungskiller, Freihandelsabkommen hinter verschlossenen Türen und Bankenrettung vorbei an Parlamenten, sind ja hausgemacht. Wie stehen Sie dazu?
Also Bankenrettung wurde im Deutschen Bundestag und beim höchsten deutschen Gericht mit jedem Schritt breit beraten und dann entschieden. Zur Bankenrettung ist der Deutsche Bundestag in vollem Umfang einbezogen. Das gilt auch für andere Parlamente, das gilt für das Europäische Parlament. Ich glaube, dass hier die Öffentlichkeit gewahrt wird. Zum Zweiten, wenn Sie einmal das Projekt Europa sehen, in diesen Tagen wird klar mit der Ukraine, dass der Frieden auf dem Kontinent nur durch grenzüberschreitende Partnerschaft gesichert werden kann. Europa ist zuallererst die Friedensunion. Zum Zweiten, wenn ich aus meiner Heimat nach Österreich fahre, zum Wandern, zum Skifahren. Ich habe noch vor einigen Jahrzehnten in Öschis umtauschen müssen. Es gab Passkontrollen, es gab keine Freizügigkeit. Dass wir heute durch ganz Europa fahren können, ohne kontrolliert zu werden, dass wir in den meisten europäischen Ländern eine Währung haben, ist ein unglaubliches Projekt, um das uns die Welt beneidet.
Sie glauben also nicht, dass die Europäische Union, das europäische Projekt, nur ein Elitenprojekt ist, wie es ja von vielen Seiten kritisiert wird?
Nein, mein Sohn will mal in einigen Jahren studieren. Der überlegt sich nicht mehr wie ich, ob er nach Tübingen oder Freiburg geht. Der überlegt sich auch, ob er nach Leipzig geht, wenn sie jetzt Teil Europas geworden ist und Deutschland ist, die Mauer aufgehoben ist, und der überlegt sich, ob er nach Bologna geht. Wir planen Urlaub, wir planen Städtereisen, Kulturreisen, europäisch. Wir haben zunehmend einen europäischen Arbeitsmarkt. Wir haben eine europäische Kommunikationstechnik. Das heißt, ich glaube, dass jeder Bürger Interesse und Vorteile hat, dass es ein offenes Europa gibt.
Die nächste Frage bezieht sich auf ein mögliches Demokratiedefizit. Der EU ist etwas offener gehalten. Wann wird die EU demokratisch, fragt ein Hörer.
Also ich finde das Vorurteil völlig ungerecht. Am 5. wird das Parlament in Straßburg genauso gewählt wie zu Deutsch Bundestag. Das heißt, das Parlament hat genauso Demokratie wie unser nationales Parlament. Zweitens, der Rat als die zweite Kammer Europas ist praktisch der Europäische Bundesrat. In dem sitzt Frau Merkel, sitzt Herr Gabriel, Herr Steinmeier sowie Herr Tillich im Bundesrat. Die Demokratie ist genauso ausgeprägt. Und der Kommissionspräsident wird vom Rat vorgeschlagen, vom Parlament gewählt. Die Kommissare werden von nationalen Regierungen vorgeschlagen und vom Parlament gecheckt, geprüft und dann gewählt. Ein Kommissar hat weit mehr demokratische Hürden zu durchlaufen als ein deutscher Minister. Ein Minister der Bundesregierung wird von der Kanzlerin vorgeschlagen und vom Präsidenten. Und der Bundestag wird gar nicht gefragt. Wenn Sie einmal fair sind und vergleichen Demokratie auf nationaler Ebene oder in Sachsen und auf europäischer Ebene, da haben wir überhaupt keinen Nachbedarf. Das Vorurteil wird nicht gerechter, wenn man es wiederholt.
Trotzdem muss man ja sagen, dass es doch eine Verhältnisunmäßigkeit gibt in der Europäischen Union. Die Staatenkammer, da haben wir den Europäischen Rat, wir haben den Rat der Europäischen Union, der aus den Fachministern besteht, und die Kommission, die auch aus von den jeweiligen Regierungen ernannt wird. Und wir haben auf der anderen Seite als Parlament die Bürgerkammer. Das Parlament kann aber keine Gesetze eigens vorschlagen. Da ist doch eine Unverhältnismäßigkeit. Sollte das Parlament nicht mit mehr Rechten ausgestattet werden, als einzige wirkliche, direkt gewählte, in freien, geheimen Wahlen legitimierte Kammer?
Das Parlament hat von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr Kompetenzen bekommen. Mit dem Vertrag von Lissabon haben wir jetzt seit 5 Jahren eine weitgehende Gleichberechtigung zwischen Parlament und Rat. Das wird sich mit dem neuen Parlament verstärken. Und wenn das Parlament Gesetzgebung und entsprechende Vorschläge erarbeiten will, dann kommt eine Entschließung, dann kommt der Auftrag an uns, den kommen wir nach. Das haben wir in den letzten Jahren als Kommission bewiesen. Und dann sind wir für die handwerkliche Fertigung von Gesetzesentwürfen zuständig. Aber das Parlament ist dann für die Beratung, die Änderung, die Weiterentwicklung, die Verabschiedung verantwortlich.
Und wie stehen Sie zu der Problematik, dass die Fachminister im Rat der Europäischen Union in der EU legislative Elemente oder den legislativen Teil übernehmen, in ihren jeweiligen Regierungen aber exekutiv sind? Ist das nicht ein Interessenskonflikt, der da besteht?
Nein, nehmen Sie mal den Landesumweltminister von Sachsen. Der sitzt im Deutschen Bundesrat, dort im Umweltausschuss, genau gleiche Fall. Also dann wäre schon meine Bitte, dass Sie vor Bundestagswahlen und Landtagswahlen auch mal defizitäre Demokratie in Deutschland hinterfragen. Aber ich stelle regelmäßig fest, man glaubt, man sei in Deutschland demokratisch blitzsauber unterwegs und kritisiert Europa. Die Dinge sind deckungsfähig.
Ein anderes Thema ist der Einfluss von Lobbyisten in Brüssel. Wie stehen Sie zu der Forderung nach einem verbindlichen Lobbyistenverzeichnis, das unter anderem von Lobby Control gefordert wird?
Da sehe ich gar kein Problem. Übrigens, der Lobbyisten klingt negativ. Der konkret ist der Vertreter von Daimler-Benz, der Vertreter von BMW, der Vertreter von IBM, der Vertreter von DGB, der Vertreter von der BUND und NABU. Das heißt, wir haben ja Interessenvertreter, die höchst unterschiedlich votieren. Entscheidend ist, dass der Kommissar und der Abgeordnete am Ende frei bleibt und seine Entscheidung nach Anhörung aller Beteiligter unabhängig und sachgerecht trifft. Und ich glaube, dieses wird man in Kommission und Parlament bejahen können.
Dass es nicht ohne Informationen und Interessen über Lobbyismus geht, das ist, glaube ich, ja doch einleuchtend bei all der Komplexität von bestimmten Themen, die Abgeordnete etc. verhandeln müssen. Aber zum Beispiel vor 2 Jahren gab es den Fall John Dalli, ein EU-Gesundheitskommissar, der in einer Richtlinie sich doch den Wünschen einer schwedischen Tabakfirma hingegeben hat. Wie stehen Sie zu diesem Fall? Das natürlich ist ein großer Fall und vielleicht nicht die Regel, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Sollte es nicht jetzt ein direkt verbindliches Lobbyregister geben und nicht wie bisher nur ein freiwilliges Transparenzregister?
Da ging es ja um Kautabak, der in Europa nicht erlaubt ist. Und wir haben jetzt die Tabakrichtlinie novelliert, sowohl im Vorschlag der Kommission wie in Rat und Parlament. War niemand bereit, den Lobbyisten aus Schweden nachzugeben. Das zeigt, Europa funktioniert und Lobbyisten haben nicht wirklich Macht. Und ob John Dalli sich etwas vorwerfen lassen muss, ist ungeklärt. Das wird bis heute von Juristen geprüft. Da gilt für mich in dubio pro reo, er ist nicht verurteilt.
Trotzdem hatten ja Mitglieder dieser schwedischen Tabakfirma direkten Zugang zu oder direkten Kontakt mit John Dalli. Müsste das nicht unter unverhältnismäßiges Verhalten fallen und verhindert werden, dass sich so ein direkter Kontakt so ergibt?
Auch da gilt, dass unsere europäische Ebene funktioniert. Kaum wurde dies bekannt, hat mein Präsident Barroso ihn gebeten, zurückzutreten. Er trat zurück. Das heißt, da haben wir, glaube ich, das Ganze, obwohl es nicht nachweisbar war, allein aufgrund des Verdachts entsprechend für die Autorität der Kommission gelöst und einen neuen Kommissar bekommen.
Wie sieht es eigentlich bei Ihnen aus, Herr Oettinger? Im Oktober oder im Herbst könnte Ihre Zeit als Kommissar enden. Haben Sie schon Pläne, wie es danach weitergeht?
Das Mandat geht nach 5 Jahren zu Ende und ich bin auf beides vorbereitet. Ich bin vorbereitet, rauszugehen und dann nochmals in der Wirtschaft tätig zu werden und umgekehrt, wenn das Wahlergebnis am Sonntag entsprechend wäre und die Kanzlerin mich vorschlagen würde, bleibe ich 5 Jahre in Brüssel.
Die nächste Frage richtet sich an mögliche Steuerverschwendung dadurch, dass es ein ständiges Reisen zwischen Brüssel und Straßburg gibt. Ein Hörer möchte wissen, wann dieses sinnlose Reisen endlich aufhört, das ja von den Steuern der Bürger bezahlt wird.
Wir haben ja 3 europäische Hauptstädte. Das war damals die Gründung der Kompromiss. Wir haben nicht Paris und Bonn, sondern wir haben Brüssel, Luxemburg und Straßburg. Und wir haben übrigens in Deutschland noch Bonn und Berlin für die Bundesregierung. Aber klar ist, es wäre effektiver, wären wir alleine in Brüssel. Nur, das geht demokratisch. Und wenn wir Demokratie, wie Sie es tun, zu Recht in den Mittelpunkt rücken, nur auf der Grundlage unseres europäischen Grundgesetzes des Vertrags von Lissabon. Und der besagt, dass Straßburg zum Beispiel zu streichen, nur einstimmig gehen. Da müsste also die Regierung Frankreichs zustimmen. Und wenn man ehrlich ist, das wird sie nicht tun. Und deswegen ist mein Rat, das Ganze zu akzeptieren. Übrigens, ich finde, es tut uns in Brüssel auch ganz gut, einmal im Monat zu 3 Tage außerhalb von Brüssel in Luxemburg oder Straßburg zu sein. Das ist eine ganz andere Arbeitsatmosphäre. Also die Mehrkosten, die Reisekosten sind vertretbar, aber die Kultur der Arbeit dort ist gewisse Kosten wert und ansonsten, wenn die Regierung in Frankreich nicht zustimmt, bleibt es so, wie es ist.
Also ein demokratisches Problem, die Standorte zu ändern, beziehungsweise bei nur einem Standort zu bleiben. Ich habe jetzt noch zwei Fragen an Sie. Und zwar geht es um den europäischen Stabilitätsmechanismus. Herr Oettinger, ein Hörer möchte wissen, was eigentlich die Rechte und Pflichten des europäischen Stabilitätsmechanismus sind.
Die Krise in der Eurozone, die ja eine Staatsschuldenkrise von Mitgliedstaaten ist, hat dazu geführt, dass einige Mitgliedstaaten ihre Staatsanleihen nicht mehr platzieren konnten und damit ihre Haushalte nicht mehr finanzieren konnten. Und sie haben dann zum Teil ihre Staatsanleihen gar nicht mehr verkaufen können oder aber zu horrend hohen Zinsen. Und deswegen haben wir einen Rettungsschirm aufgebaut, der die gesamte Eurozone umfasst und der damit eine gute Bonität schafft für den, der als Programmland den Rettungsschirm nutzt. So konnten die Griechen auch in ihrer schwierigsten Zeit, die Iren und die Portugiesen, ihre Haushalte finanzieren, weil die Bonität Frankreichs, Deutschlands, Hollands, Österreichs ihnen geholfen hat. Sie bezahlen die Staatsanleihen selbst, die Zinsen selbst. Das heißt, das Ganze sind nur Garantien, das ist nur eine Bürgschaft, die wir geben. Und indem diese Länder diese Bürgschaft bekommen, konnten wir ihnen auch entsprechende Vorschläge unterbreiten und Auflagen machen und über die Troika die Reformarbeit in Ländern, Stichwort längere Lebensarbeitszeit, geringere Lohnentwicklung, Reform des Arbeitsmarkts, Verringerung der Staatsverschuldung erfolgreich vorschlagen. Das heißt, der ESM ist eine Mischung aus Fordern und Fördern. Wir fordern einiges von Ihnen und wir fördern Sie auf dem Weg zu diesen Reformen.
Es gibt aber doch Kritik am europäischen Stabilitätsmechanismus. Da wurde ein Gouverneursrat eingesetzt, der ziemlich weitgehende Befugnisse hat. Und zwar kann er von sich aus das Stammkapital, das bei momentan 700 Milliarden Euro liegt, das kann er von sich aus erhöhen, ohne beispielsweise die Kontrolle des Parlaments. Und die Mitglieder des Gouverneursrats sind strafrechtlich immun. Sie entziehen sich also der Gerichtsbarkeit. Wie ist das denn zu legitimieren?
Zunächst einmal, die Erhöhung ist überhaupt nicht geplant und wird auch nicht notwendig werden. Jetzt sind ja erste Länder raus aus dem Schirm. Irland ist draußen, Portugal ist draußen. Das heißt, da ist enorm viel Kapital, das derzeit gar nicht genutzt wird. Das sind die Fragen rein theoretisch. Aber mal unterstellt, sie wären relevant, dann müsste die Eurozone und müssten die Finanzminister der Eurozone der Erhöhung zustimmen. Also Dr. Schäuble. Und er wiederum müsste den Bundestag fragen. So sagt es das Gericht von Karlsruhe. Das heißt, ohne deutschen Bundestag keine Erhöhung. Und damit ist die demokratische, parlamentarische Mitwirkung gesichert.
Und was sagen Sie dann dazu, dass die ESM-Gouverneursratsmitglieder strafrechtlich immun sind?
Das ist wie bei Beamten generell. Beamte werden strafrechtlich nur dann belangt, wenn sie mit Vorsatz handeln. Wenn sie einen Fehler machen und dies nicht mit Absicht und Vorsatz machen, dann wollen wir, dass dieser Fehler zwar behoben wird, aber nicht gleich vor Gericht kommt und gleich strafrechtlich belangt wird. Denn ansonsten würden Beamte gar nichts machen, dann machen sie nichts falsch, aber damit würden sie das Gegenteil machen von dem, was wir brauchen. Beamte müssen, zumal bei schwierigen neuen Handlungsfeldern, auch das Recht haben, neben richtigen Entscheidungen falsche zu treffen und dann nicht gleich vor dem Kreis zu landen.
Abschließend, Herr Oettinger, noch eine Frage mit Ausblick auf den kommenden Sonntag, beziehungsweise den Sonntag hier in Deutschland. Ganz persönlich, Herr Oettinger, warum sollten wir am Sonntag wählen gehen und warum nicht zu Hause bleiben oder vielleicht einfach das schöne Wetter genießen?
Weil in vielen Ländern der Welt die Menschen froh wären, sie dürften wählen und weil die Populisten und radikale Parteien wählen, zur Wahl gehen werden. Also hängt entscheidend von der Wahlbeteiligung ab, ob eine NPD nur 0,5 oder 1,5% hat. Und da es ja keine Quote gibt, reicht 0,8% der Wählerstimmen aus, um einen Abgeordneten im Parlament zu haben. Wer also zum Beispiel extreme Kandidaten nicht im Parlament sehen will, muss durch eine hohe Wahlbeteiligung die Stimmen, die für sie abgegeben werden, relativieren. Und damit auch, so glaube ich, demokratische Arbeit im Parlament stärken.
Herr Oettinger, vielen Dank für das Gespräch.
Detektor FM-Redakteur Max Heke im Gespräch mit EU-Kommissar Günther Oettinger. Wenn Sie aufgrund der schlechten Qualität Antworten nicht verstanden haben, dann können Sie das Interview ganz in Ruhe auf unserer Website detektor.fm nachhören.
Am 25. Mai ist Europawahl. Wir sprechen darüber. Wie Europa, der Themenschwerpunkt auf Detektor FM. unterstützt von der Europäischen Kommission.